von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute sprechen wir über Kunst, und zwar die Kunst, Yachten zu konstruieren. Bis heute gilt, dass nur schön segelt, was auch wirklich schön ist. Wobei schön natürlich Definitionssache ist. Lasse Johansen hat das Buch Yachtdesign herausgegeben, die großen Konstrukteure. Lasse, was macht eine Yacht schön? Weil ich finde die alten Yachten eigentlich alle schön.
Ja, das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Die ist am schönsten beantwortet, schnell und ohne lange nachzudenken. Es ist die Ästhetik der Linien, würde ich sagen. Und der Begriff zeitlos trifft es ganz gut. Wenn wir eine Yacht nach vielen Jahren noch gerne anschauen, und zwar sowohl den Riss auf dem Papier als auch die Yacht in Bewegung auf dem Wasser, dann verdient sie das Prädikat schön. Und das hat ganz oft was damit zu tun, dass es harmonische Linien sind, die Straken, wie der Konstrukteur und der Bootsbauer sagen würden, also die ohne irgendeine Ecke aufzuweisen, gerade verlaufen. Und sehr oft hat das auch was damit zu tun, dass Yachten gestreckt sind. Also wir empfinden, das ästhetische Empfinden bevorzugt Yachten, die einfach lang und schmal sind. Oder wenn sie eben nicht lang und schmal sind, sondern korpulent, wenn wenigstens die Formen besonders schöne Rundungen haben und ohne irgendwelche Ecken verlaufen, dann empfindet das geschulte Auge so eine Yacht als schön.
Okay, also wenn ich mir die ganzen alten Yachten angucke, ja, ich wohne ja in Kiel und bin auch viel auf dem Wasser unterwegs, es gibt keine nicht schöne alte Yacht. Kann das sein? Weil die hässlichen vielleicht nicht überlebt haben?
Doch, also man kann da durchaus Beispiele nennen. Will ich jetzt gar nicht tun, aber ich will mal Andeutungen machen. Natürlich hat auch schon in den Ur- und Frühzeiten des Yachtsports haben die Designer experimentiert. Das mussten sie auch, weil ihr Renommee vom Erfolg auf der Regattabahn abhing. Und da wurde viel ausprobiert. Und da wurden auch durchaus diese berühmte Präambel, ein Schiff muss schön sein, sonst ist es auch nicht schnell. Das wurde natürlich nicht stoisch eingehalten, sondern es wurde ausprobiert. Und dabei entstanden auch Fehlgriffe. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch schon sehr früh Vermessungsformeln gegeben hat. Und die galt es natürlich auszureizen. Und wenn eine Vermessungsformel, ich will mal ein Beispiel geben, bei den Scherenkreuzern hat es eine Scherenkreuzerregel gegeben. Das war eine Vermessungsformel, die das unter anderen Werten das Volumen in die Betrachtung einbezog. Und das führte dazu, dass beispielsweise in der ersten Variante dieser Formel extrem hohe Aufbauten entstanden sind, weil das wiederum dem Konstrukteur Möglichkeiten gab, an anderer Stelle etwas für die Geschwindigkeit zu tun.
Ja,
Das führte dann auch zu Yachten, die man selbst heute noch als etwas komisch bezeichnen würde.
Ah, okay. Mhm.
Und insofern hat es immer schon auch Abweichungen gegeben, die man nicht als wahnsinnig schön empfindet. Mhm. Aber die Schiffe aus der Zeit, die dann überlebt haben, die findet man heute trotzdem irgendwie als klassisch und ansehnlich und so weiter.
Du bist ja der Chefredakteur von Yacht Classic. Ich kann mir vorstellen, dass man das nur wird, wenn man sich wirklich mit Yachtdesign auskennt. Hast du etwas in der Richtung studiert oder gelernt oder wie kommst du dahin?
Nein, ich habe weder Yachtdesign studiert noch Bootsbau gelernt. Ich habe bei der Yacht ganz normal über ein Volontariat angefangen und zu der Zeit war Yacht Classic gerade relativ neu erdacht worden von dem Team des damaligen Chefredakteurs Jochen Riekertz in Zusammenarbeit mit Dagmar Rufgärtner, unserer Layouterin, die heute noch Artdirektorin ist von dem Heft, und Nico Kraus, der als Fotograf eigentlich auch eine der treibenden Kräfte war und bis heute ist. Und ich habe relativ früh angefangen, daran mitzuarbeiten und habe mich da ein wenig spezialisieren dürfen, muss ich sagen, und brachte allerdings auch den Hintergrund mit, dass ich auf klassischen Yachten vorher schon gesegelt bin und auch dort in dem Kreis der Klassiker-Segler ein klein wenig vernetzt war und bis heute bin. Und so hat sich das ganz gut ergänzt.
Jetzt ist das ein Buch, was ja der Titel auch schon sagt, die großen Konstrukteure. Also es geht um diese Geniusse ihrer Zeit. Wir sprechen von 1800 noch was meist, dann aber auch teilweise auch nach dem Ersten Weltkrieg noch. Was waren das für Typen? Kannst du das durchschnittlich sagen oder waren das einfach alles nur sehr eigene vielleicht auch manchmal dominante, exzentrische Typen? Oder gibt es da etwas, was du sagen könntest, was die alle gemeinsam hatten, außer ihrer Faszination für Yachten?
Ja, also die Klammer ist tatsächlich, dass die Porträts in diesem Buch die Ära der Konstrukteure umfassen, die zur Zeit des traditionellen Holzbootsbaus und natürlich auch Stahl und Aluminium, also der traditionelle Bootsbau vor dem GfK-Zeitalter, würde ich mal sagen, also vor den 1970er Jahren. Aus der Zeit sind diese Porträts und sie sind auch nicht abschließend. Wir haben natürlich das genommen, was in Yacht Classic immer mal wieder gelaufen ist. Es fehlen auch einige große Namen, die hoffentlich noch kommen. Mhm. Vielleicht wird es mal ein zweites Buch geben. Mhm. Aber viele der ganz Großen sind dabei. Und diese Persönlichkeiten, nach denen du fragst, sind tatsächlich hochgradig unterschiedlich, haben aber alle ein paar Gemeinsamkeiten, kann man sagen. Also erstens mal ist vielleicht das schon die erste Gemeinsamkeit, dass das alles schillernde Persönlichkeiten ihrer Zeit waren, muss man sagen, die ja in dieses Metier eingetaucht sind, was mit einem gewissen Risiko behaftet war, denn der Yachtsport war ja, der ist ja nicht besonders alt gewesen zu der Zeit. Es war etwas Neues, es hatte was Experimentelles. Wir sprechen ja über die Zeit des aufkommenden Industriezeitalters, wo all diese technischen Berufe auch im Grunde im Werden waren und so eben auch die Konstrukteure. Oft hatten die einen schiffbautechnischen Hintergrund, manche waren einfach technische Zeichner gewesen mit einem seglerischen Hintergrund. Aber es ging auch los, dass man tatsächlich sich an den schiffbautechnischen Fakultäten, die ja auch neu waren zu der Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, spezialisieren konnte auf Yachten. Also es waren im Grunde Typen, die so etwas Neues ansprechend fanden, die vielleicht eben auch dadurch, dass sie selber im Segelsport angefangen hatten, sich zu verdingen. Und auf der anderen Seite einte sie im Grunde diese Experimentierfreude. Denn das war ja damals wirklich ein unbestellter Acker, wo man sagen, der da gepflügt wurde, wo man ganz viel ausprobieren konnte, wo ja selbst die für uns heute so selbstverständlichen Formeln, das war auch eine völlig neue Idee. Anfang des 19. Jahrhunderts fing man an, mit dem, was eben da war, zu segeln und man verglich sich mit völlig unterschiedlichen Dingen auf dem Wasser und dann kamen eben die ersten Konstruktionsformeln auf, die ersten Einheitsklassen wurden erdacht, teilweise ging so etwas dann auch von den Konstrukteuren selber aus, die sich da einbrachten, also die ersten internationalen Regattaformeln, da saßen viele Konstrukteure auch um einen Tisch und haben sich da Gedanken gemacht, sich ausgetauscht. Das würde ich sagen, war diesen Menschen gemein. Die waren einfach hochgradig innovativ, experimentierfreudig und das wurde begünstigt eben durch schillernde Charaktere, die einfach herausstachen aus der Masse derer, die einfach irgendwas mitmachen.
Wir reden von der Kaiserzeit, ja, eine Zeit, die nun wirklich weit weg ist. Deutschland war damals eines der führenden Länder der Welt. Es war eben auch Geld da für so etwas, zumindest für die wenigen Reichen, die da waren im Land. Kannst du uns ein bisschen was aus der Zeit erzählen? Wie war das damals?
Ja, ich will gerne aus der Zeit erzählen, aus Seglersicht. Das ist ja eigentlich das für uns Spannende. Und das Interessante ist, dass man damals tatsächlich den Blick ja ins Ausland richten musste. Denn der Segelsport, der war zu der Zeit, als das Dreikaiserjahr war, 1888, da kam Wilhelm II. Am Ende des Tages auf den Thron in Deutschland. Und er und sein Bruder Prinz Heinrich waren begeisterte Segler und haben nicht nur dafür gesorgt, dass die Marine dann zu neuer Blüte kam, sondern eben auch, dass der Segelsport entwickelt werden konnte in Deutschland. Und um das zu tun, orientierte man sich am Ausland, was auch nicht ganz abwegig war, weil natürlich das Kaiserhaus ja auch verwandtschaftlich verbandelt war, also insbesondere mit dem englischen Herrscherhaus, wo der Segelsport ja schon recht weit entwickelt war. Und so kam dann eben auch die erste kaiserliche Yacht. Also man orientierte sich da, man importierte irgendwann die Sonderklasse, das war eine Regattaklasse aus den USA und brachte diese Schiffe in Deutschland an den Start der Regatten und entwickelte das. Und auch die Konstrukteure orientierten sich natürlich zu dem Zeitpunkt am Ausland und die ersten großen, erfolgreichen Konstrukteure, die kamen aus den USA und England. Und Deutschland folgte dem so ein klein wenig nach und orientierte sich da auch.
Lass es mal ein paar Konstrukteure raussuchen. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Amerikaner an, Olin Stevens. Also Olin Stevens hat die J-Klasse konstruiert und zum Beispiel auch ganz viele Zwölfer gebaut. Und das Interessante fand ich, da ist ein Original-Interview mit ihm, als er 98 Jahre alt ist, in dem Buch. Und das fand ich unglaublich, so einen altehrwürdigen Konstrukteur noch zu interviewen. Was für eine Ehre.
Ja, das hat unser Kollege Dieter Leubner gemacht, österreichischer Wassersportjournalist, der in den USA lebt. Das ist für sich schon ganz was Besonderes. Und der hat Olin Stevens besucht, das ist auch schon viele Jahre her. Der lebt natürlich heute nicht mehr. Olin Stevens hat in den 30er Jahren angefangen, berufliche Erfolge zu erzielen und war bis ins hohe Alter auch noch aktiver Konstrukteur und Segler und gut vernetzt und eine absolute Respektsperson auf internationaler Bühne. Was ihn auszeichnet, muss man sagen, er steht nicht für eine Epoche, sondern Olin Stevens hat mehrere Epochen des Yachtbaus wirklich entscheidend mitgeprägt und das auf eine unfassbar bescheidene Art, die untrennbar verbunden ist mit seinem Wirken. Überall, wo er auftrat, überzeugte er durch sein ganz bescheidenes und am Ende eben doch so überzeugendes Auftreten und Wirken. Und das Interessante an diesem Interview ist, dass er im Alter mit einer einerseits unglaublichen Distanz auf das eigene Werk blickt und auf der anderen Seite sich in diesem Gespräch seinem Frühwerk, will ich mal sagen, unheimlich nähert. Das ist vor dem Hintergrund ganz erstaunlich, dass er eigentlich ja die größte Zeit seines Wirkens dann aus heutiger Sicht moderneren Schiffen, moderneren Werkstoffen gearbeitet hat, als mit den Schiffen, die in den 30er Jahren aus Holz traditionell gebaut wurden. Aber er blickt da also unheimlich liebevoll auf diese Zeit zurück und das macht das unheimlich lesenswert.
Dann lass uns einen Deutschen angucken. Max Oertz ist einer der führenden Konstrukteure, denn der hat damals die Germania gebaut, die einige noch kennen. Für Alfried Krupp kennen wir ja Krupp-Stahl. Und der ist dann teilweise auch dann gegen den deutschen Kaiser auf der Meteor gesegelt. Und was waren das für verrückte Zeiten? Also diese Elite, die dann ja häufig auch in Kiel war und in Kiel auch gesegelt ist. Was war der Oertz für ein Verrückter?
Oertz war eine ganz interessante Persönlichkeit, weil Oertz, die Amerikaner würden sagen, ein echter self-made man war. Oertz kam in Neustadt zur Welt, ist dann als Waisenkind in Berlin von einer Beamtenfamilie großgezogen worden und hat in Rekordtempo seine Schulzeit beendet und sein Studium in Berlin-Charlottenburg an der Technischen Hochschule, wo er Schiffbau studiert hat und einer der ganz frühen Mitglieder des Akademischen Segelvereins dort war, hat sich dann frühzeitig selbstständig gemacht als Konstrukteur und ist im Grunde in dieses Wespennest gestochen, was sich damals auftat. Wir hatten das ja vorhin schon angerissen. Das war in Deutschland ein ganz kleiner Kreis, muss man sagen. Mhm. Also insbesondere das Segeln auf diesen großen Yachten.
Da kann sich ja auch heute kaum jemand leisten. Ne? Ist auch in Deutschland weltweit auch weiterhin ein relativ kleiner Kreis, muss man sagen.
Ja, genau. Also wenn man sich die Regattafelder anguckt, Kieler Woche in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die große Schoner-Klasse, da kamen dann mal 4, 5 Schiffe zusammen. Genau. Davon waren 2 aus dem Ausland.
Eins gehörte dem Kaiser, das nächste Krupp und dann gab es noch irgendwie einen Industriellen und das war's.
So ungefähr, genau. Und Max Oertz mischte in dieser Runde mit, weil er von Krupp frühzeitig entdeckt wurde. Ich nehme an, das hing auch damit zusammen, dass Oertz eben nicht nur Yachten konstruiert hat, sondern damals auch sich mit Flugzeugen und Automobilen befasst hat. Und Krupp vertraute darauf und hatte dann auf seiner eigenen Werft, die Krupp-Werft, die spätere kaiserliche Werft, den großen Schoner, das war Krupps erstes Schiff, Germania bauen lassen. Und das Schiff segelte wohl gut und war jedenfalls schneller als der kaiserliche Schoner. Und das reichte damals natürlich schon aus, um so eine Freundschaft ernsthaft in Gefahr zu bringen. Und Oertz brachte sich dann ins Gespräch für eine weitere kaiserliche Yacht. Ich meine, es war die 4. Meteor, die er dann erstmals für den Kaiser konstruierte. Ja, das waren schillernde Persönlichkeiten, ja, keine Frage. Fall. Und ich weiß auch, dass so Leute wie Max Oertz natürlich dadurch, dass sie dann auf einem so politisch ja völlig unverdächtigen Terrain mit Leuten wie dem deutschen Kaiser auf Augenhöhe und vielleicht sogar ein kleines bisschen oberhalb der Augenhöhe sogar des Kaisers
bestimmt
mit diesen Leuten ins Gespräch ging, das hat natürlich das Selbstbewusstsein auch gestärkt. Und so traten diese Menschen dann auch auf. So werden sie auch beschrieben in den Biografien. Das sind tatsächlich wirklich, das kann man sich heute vielleicht gar nicht so vorstellen. Also das waren ja keine keine Auftragnehmer, die jetzt irgendwo an der Nadel hingen, sondern die hatten ganz klar Herrschaftswissen und wussten, dass es ohne sie nicht geht, in einem Bereich, der damals heute kaum nachvollziehbar wichtig war. Also der Segelsport im Kaiserreich, der hatte wirklich einen Stellenwert. Also es gab überregionale Tageszeitungen, die fernab des Wassers, die ganze Doppelseiten in jeder Ausgabe über das Thema Segeln brachten. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil eben der Kaiser nun diesen Sport toll fand. Da mischten Leute wie Max Oertz einfach mit.
Verrückt, diese Monarchie, was die ausgelöst hat und was sie machen konnte und welche Einflüsse sie auf die Gesellschaft dann hatte, dass sich plötzlich Menschen, was weiß ich, irgendwo in Ostwestfalen plötzlich für Segeln interessierten, einfach nur, weil der Kaiser segelte.
So ist es. Wenn Steinmeier heute Skat spielen würde, dann würde es auch nicht viel ausrichten.
Ja, ganz genau. Und keiner weiß, was Scholz für ein Hobby hat. Könnte daran liegen, dass Scholz kein Hobby hat. Aber
wahrscheinlich.
Gut, ist ein anderes Thema.
Jedenfalls wissen wir, dass er nicht segelt.
Ja, genau, genau. Ich möchte noch einen Typen rauspicken aus deinem Buch, wo ja so viele spannende, also schillernde Persönlichkeiten drin sind. Das ist ein Finne, Gustav Estlander. Und der war verrückterweise Europameister im Eisschnelllauf.
Ja.
Dann hat er bei der Olympiade mitgemacht, bei den Olympischen Spielen, wurde da leider nur Vierter, hat also keine Medaille gewonnen, war aber dann trotzdem einer der radikalsten, was die neuen Formen der Yachten anbetraf. Erzähl uns was über Gustav Estlander.
Ja, Estlander ist in der Tat eine wirklich herausstechende Figur im Reigen der Konstrukteure, die so in der Zeit zwischen den Kriegen gewirkt haben. Mhm. Und das ist vor allen Dingen für uns Deutsche interessant, denn du hast es erwähnt, es ist ein Finne, er ist in Helsinki groß geworden, hat da auch seine berufliche Laufbahn begonnen, eigentlich als Architekt, hat Häuser gezeichnet, konstruiert, war aber eben begeisterter Sportler, unter anderem auch Wassersportler und Segler vor allen Dingen. Mhm. Und wurde für die Deutschen interessant, weil er derjenige war, der sich frühzeitig in diese Scherenkreuzer-Regel vertieft hat und hat also die radikalsten Designs konstruiert, erfolgreich, sonst würde man heute nicht mehr über ihn sprechen. Und die Deutschen waren nach dem Ersten Weltkrieg vom internationalen Wettsegeln völlig abgeschnitten. Also Deutschland war als nach dem Versailler Vertrag, man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, die wurden ja nicht nur wirtschaftlich kaltgestellt, sondern sie waren in der internationalen Staatengemeinschaft einfach nicht existent.
Hinzu kam diese Inflation, die ja, also wenn wir heute von 10% reden und glauben, wir stürzen in schreckliche Krisen, ist ja nichts im Vergleich zur Weimarer Republik, muss man eben auch sagen. Es ging nichts mehr in dem Land.
Man staunt allerdings, wie viele Menschen trotzdem noch in der Lage waren, sich Schiffe haben bauen zu lassen.
Ja, die Elite geht halt nicht unter in Krisen.
Genau, aber jedenfalls war es so, dass die Schweden mit Deutschland noch Sport trieben, insbesondere Segelsport. Also die Deutschen konnten sich international mit den Schweden vergleichen. Und das führte dazu, dass in Deutschland der Scherenkreuzer Konjunktur hatte. Mhm. Das war die Klasse, mit der zu der Zeit 20er, 30er Jahre in Schweden die interessantesten Regatten gesegelt wurden. Und aus Deutschland nahmen dort Leute teil, wie der Reeder Leis aus Hamburg oder Henry Rasmussen, der Konstrukteur und Inhaber der Werft Abeking und Rasmussen aus Lehmwerder bei Bremen. Und die wurden international gesegelt. Also nicht nur in Schweden, auch in den USA gab es wichtige Scherenkreuzer-Regatten. Und Estlander bediente diese Klientel mit radikalen Rissen, die erfolgreich segelten, und witterte das Geschäft und beteiligte sich dann in Berlin an einer Werft, die damalige Papstwerft, und mischte also mit. Und wurde deswegen in Deutschland auch zu einem ganz angesehenen Konstrukteur.
Ja, unglaubliche Figur. Man muss auch sagen, also der hat ja verschiedene Segelrekorde auch aufgestellt, einmal rund Ostsee und so. Und der hat dann aber, als diese Krise nach dem Ersten Weltkrieg kam, dann irgendwann auch aufhören müssen. Der konnte gar nicht bis zum Ende weiterarbeiten, richtig?
Ja, Estlander wurde am Ende krank.
Ah, okay. Psychisch?
Ich glaube, ja, also heute würde man sagen Burnout. Also er hat irgendwann Erschöpfungszustände gehabt, die er selber so beschrieb, dass er einfach keine Lust mehr hat, Boote zu zeichnen, die dann schon ins Krankhafte gingen. Also das war dann allerdings auch tatsächlich relativ am Ende. Ich glaube, er starb dann 1930 und war schlicht verbraucht, ja.
Mhm. Trauriges Schicksal. Wir müssen in dem Buch noch unbedingt Nico Kraus erwähnen. Ich hatte Nico auch schon hier, das ist der Fotograf, den hatte ich hier auch schon in dem Podcast. Und das ist ja ein ganz besonderer Typ. Verlier bitte ein paar Worte über Nico, dass wir dem hier unbedingt huldigen für seine wahnsinnig schönen Fotos.
Ja, das fällt mir nicht schwer, weil Nico Einerseits natürlich überhaupt den Weg geebnet hat, muss man sagen. Mhm. Bei uns im Verlag oder auch vielleicht kann man sagen in Deutschland überhaupt, dass dieses Thema der klassischen Yachten in Wort und Bild derlei Gestalt annehmen konnte. Das ist also mit Sicherheit mit ein Verdienst von Nico, der sich schon früh darum bemüht hat, diese Schiffe in Szene zu setzen, auf eine Art, wie das bis heute von den deutschen Fotografen eigentlich kaum jemand in dieser Art beherrscht. Es gibt noch weitere tolle Wassersportfotografen und auch welche, die sich auf Klassiker verstehen, aber es gibt eigentlich niemanden, der diese Schiffe so gut versteht wie Nico und sie entsprechend auch in Szene setzen kann und eine so eigene Bildsprache hat mit diesem Auge, was immer tief am Wasser klebt und mit dem Lichteinfallswinkel spielt und mit aus der weiten Distanz mit starken Teleobjektiven die Szenen so verdichtet. Das beherrscht kaum jemand oder jedenfalls ist es seine spezielle Art und Weise, sich da auszudrücken. Und die Bühne hat er geschaffen, muss man sagen. Und ich hoffe, dass er das noch lange tut. Ja, und im Übrigen ist die Zusammenarbeit mit Nico immer wieder eine Freude, sodass wir da hoffentlich noch ein bisschen was erleben in den nächsten Jahren.
Ja, ist einfach ein netter Kerl.
Ja.
Das Buch ist ganz schön groß geworden. Es ist auch jetzt nicht günstig. Es kostet 49,90 €. Aber anders geht das natürlich mit so einem Buch nicht, weil das einfach in den Ausmaßen und in diesen wunderschönen Bildern, das kostet allein in der Produktion schon viel. Und es ist ein klassisches Coffee-Table-Book, richtig?
Ja, kann man sagen. Also auf jeden Fall, ich habe deswegen so gezögert, weil es natürlich nicht nur ein reiner Bildband. Wir haben unheimlich viele schöne, großformatige Bilder. Mhm. Das ist das, was wir opulent nennen. Und es sind viele, viele schöne Nico Kraus-Bilder drin. Aber es ist eben auch eine ganze Menge zu lesen dabei.
Ja,
aber
ja.
Es sind eben einzelne Porträts. Das heißt, man kann einfach auch mal für eine Viertelstunde das Buch zur Hand nehmen. Und ein so ein Porträt durchlesen und das Buch wieder für 2 Wochen weglegen, ohne dass man dann einen Handlungsstrang vergisst oder so etwas. Und insofern absolut, klar, ein schönes Coffee-Table-Book und absolut zeitlos.
Ich kauf's für meinen Vater, ganz klar.
Na, ich hoffe, du bekommst ein Belegexemplar.
Das kurzer Weg mit dem Zaunfall.
Nein, ich muss ehrlich sagen, vor dem Hintergrund der Preisgestaltung dieser Tage finde ich jetzt 49 € für ein solches Buch auch nicht übertrieben teuer.
Nee,
also es ist tatsächlich
okay.
Ein Klar. sehr hochwertig hergestellter Druck und ja.
Wie geht's mit dir weiter? Hast du irgendwelche neuen Projekte? Also kommt jetzt Yacht Klassiker 2 raus oder wovon träumst du für die Zukunft? Was soll als nächstes geschehen?
Also ich bin ja gut eingebunden mit Yacht und Yacht Klassik, sodass keine Langeweile aufkommt und privat hält mich das Segeln in Schach. Jetzt im Winter eher das Arbeiten am Boot, aber im Sommer dann das Segeln. Und was jetzt die Buchprojekte angeht, hoffe ich natürlich, dass wir in ähnlicher Weise noch andere Rubriken aus Yacht Klassik aussteuern. Wir haben da so viele schöne Themen besetzt, die, glaube ich, in Vergessenheit geraten, wenn man sie nicht nochmal in dieser Form hervorholt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch das ein oder andere Projekt zustande kommt.
Zum Schluss noch, segelst du selbst ein Klassiker?
Also, das ist ja, da kann man...
Wir machen ein neues Fass auf.
So
am Ende.
Ist es, wir machen ein neues Fass auf. Ich habe tatsächlich ein Schiff, was, wenn es ein Auto wäre, schon längst ein H-Kennzeichen hätte.
Ja.
Und mit ganz viel Holz mich auch im Winter beschäftigt, mit Schleifpapier und Lackpinsel. Aber der Rumpf ist aus Kunststoff und deswegen würden die Puristen unter den Klassiker-Seglern sagen, ein echter Klassiker ist es nicht, weil für die Klassiker-Gemeinschaft nur Schiffe echte Klassiker sind, die traditionell aus Holz gebaut wurden. Insofern bin ich da raus, aber es ist ein altes Schiff mit viel Holz, an dem auch viel Arbeit ist. Und
was für ein Schiff ist es denn?
Das ist eine Windö, das ist ein schwedisches Fahrtenschiff aus den 70er Jahren. Was fairerweise, als es 71 entworfen wurde, damals schon als eher konventionell und veraltet galt. Also das ist tatsächlich ein sehr klassisches Boot, kann man sagen.
Lasse, dann hoffe ich, dass die Halle, in dem das Boot hoffentlich steht, geheizt ist.
Ja, das ist leider nicht so. Aber es steht wenigstens unter Dach. Ja. Da muss ich noch ein paar Bücher verkaufen, bevor ich mir die geheizte Halle leisten kann.
Ja, dann hoffe ich, dass du das Boot gut über den Winter bringst. Und vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview und für dieses tolle Buch.
Gerne.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.